Der Pfad ist, sich an die Menschen ranzumachen, wo die Islamisten sagen, die gehören doch zu uns. Wie kann sich denn so ein türkisches Schülerin erlauben, ohne Kopftuch rumzulaufen? In einem kurzen Rock geht nicht. Ich glaube, dass es eine schleichende Unterwanderung ist und auch eine schleichende Machtergreifung, die man da erleben wird, die wir vielleicht gar nicht so mitbekommen. Es geht darum, dass die Religion politisch instrumentalisiert wird. Das ist jetzt hier kein Feinschmecker-Thema oder schon gar kein Thema von Leuten, die was gegen Muslime haben. Es ist ein Thema der inneren Sicherheit und die betrifft wirklich alle.
Das ist Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Prost Stiftung. Jeden Donnerstag diskutieren wir über das, was Deutschland bewegt. Heute geht es um den politischen Islam, ein Phänomen, das weit über Religion hinausgeht. Unterwanderung. So nennt der Investigativjournalist Sascha Adamek das, was in Deutschland passiert. Der politische Islam ist weiter auf dem Vormarsch, so lautet seine Diagnose. Mit welchen Strategien dabei gearbeitet wird, wie es unser aller Leben verändern könnte oder bereits hat und ob es noch Wege gibt, um das abzuwenden, darum geht es heute in Machtspiel. Herr Adamek, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank.
Der Titel Ihres Buches lautet Unterwanderung. Woran kann ich persönlich im Alltag merken, dass Deutschland unterwandert wird?
Also um mal ganz alltäglich zu bleiben, bleibe ich mal beim Kanzlerwort vom Stadtbild. Es ist einfach so, dass Sie zunehmend auch junge Mädchen sehen, die mit einem Kopftuch rumlaufen, wofür es religiös gar keine Veranlassung gibt, wie Islamwissenschaftler sagen. Aber sie tun es vermehrt auch in den Schulen, auch vor Koranschulen. Und wenn man das beobachtet, sieht man schon, dass sich da was verändert. Es werden nämlich einfach schlicht mehr. Wenn ich in der U-Bahn sitze oder auf solchen öffentlichen Plätzen bin, ist dieses sich Kleiden im vermeintlich islamischen Sinne halt weiter verbreitet.
Aber ist das schon Unterwanderung oder ist es einfach eine Kleidungsvorschrift meiner Religion und ein Ausdruck meiner Religion?
Ja, man kann das so sehen, wenn man Unterwanderung so sieht, dass es sich um eine Einflussnahme handelt im Sinne eines politischen Islam, also sich so zu betragen, dass es quasi dem sehr konservativen, der strikten Auslegung des Islam entspricht, dann ist es aber eine tatsächlich gesellschaftlich relevante Unterwanderung, die eben vor unseren Augen stattfindet. Eine andere Entwicklung sehe ich zum Beispiel in Dönerläden, wo ich keinen Alkohol mehr kaufen kann, wo ich ein Halal-Siegel sehe.
War das früher anders aus Ihrer Sicht?
Nee, das ist nicht nur aus meiner Sicht anders, es war anders. Es ist vermehrt so, dass Halal-Siegel vergeben werden. Auch die werden, und da ist auch ein direkter Link zum sogenannten politischen Islam, die werden vergeben von Organisationen.
Halal bedeutet was genau?
Halal heißt, es ist erlaubt. Haram heißt, es ist verboten. Und das Halal-Siegel sagt, dass zum Beispiel im Lebensmittelbereich die Lebensmittel getreu den Gesetzen des islamischen Schächtens beispielsweise bei Fleisch zubereitet werden, dass kein Alkohol, keine Schweinefleischanteile in der Speise sind. Und darauf wird jetzt Wert gelegt, dass ist natürlich zunächst mal auch eine kulturelle Neigung, die jeder haben darf und jeder haben soll. Wenn es aber so instrumentalisiert wird, dass sozusagen auch zum Beispiel in der Dönerkette immer mehr unter Druck gerät, wie mir jetzt auch kürzlich wieder gesagt wurde, sich dem anzuschließen, weil es sonst eben unislamisch sei, dann bezeichne ich das durchaus als gesellschaftliche Unterwanderung, die vor unseren Augen sich abspielt.
Bevor wir weiter darüber reden, wie die Unterwanderung in Deutschland sich noch zeigt, würde ich gerne nochmal bei dem Begriff politischer Islam bleiben, der ja auch in der Wissenschaft verwendet wird. Was genau verstehen Sie darunter?
Also ich verstehe darunter das, was eben in der Wissenschaft dazu gesagt wird. Es ist ein Synonym für das Wort Islamismus und es bedeutet eben, dass ich mich hier nicht beschäftige mit der privaten Religionsausübung. Die soll mich auch nicht interessieren. Wir leben in einer freien Gesellschaft, wo jeder die Religion praktizieren kann, der angehört. Es geht darum, dass die Religion politisch instrumentalisiert wird. Und um es mal so ganz klar zu sagen, es geht nicht darum, dafür zu sorgen, dass Menschen ihre Religion frei ausüben können, sondern es geht diesen Organisationen, die zum politischen Islam gehören, darum, deutsche Gesetze so tauglich zu machen, dass sie mit der Scharia konform gehen. Sprich, Einfluss zu nehmen, dass der Islam in all seinen Ausprägungen auch hier Anerkennung findet. Wenn man das zu Ende denken würde, hätten wir Gesellschaften, die sehr nah daran wären, an dem, was in Golfgesellschaften, in Golfstaaten stattfindet. Und wenn man mal ein bisschen rumreist.
Wie sieht die Scharia in Golfstaaten aus? Können Sie es einmal für den Hörer beschreiben?
Also anders ist als hier. Ich war mal undercover eine Woche lang in Katar. Das war eine sehr spannende Reise. Bei der habe ich natürlich vor allem eins gesehen, wenig Menschen auf der Straße. Wenn sie auf die Straße gehen, dann nur Frauen zum Beispiel in männlicher Begleitung, nicht alleine. Die Kleidungsvorschriften sind ganz klar, man verhüllt sich. Und es gibt keinen Alkoholausschank beispielsweise. Die Schattenseiten, die das wirklich problematisch machen, sieht man natürlich nicht. Das waren in dem Fall die Stadien, die ich mir von außen ansehen konnte. Die Ausbeutung der Menschen, die dort gearbeitet haben. Man muss wissen, 10-mal mehr Menschen arbeiten in Katar als die Staatsbürger, die selbst gar nicht arbeiten. Und das ist sozusagen eine Gemengelage in diesen Staaten, wo ich sage, die ist nicht mit den Menschenrechten vereinbar. Und man muss halt auch eins sagen, wer durch die Welt reist und sich Staaten ansieht, in denen der Islam Staatsdoktrin, Staatsreligion ist, wird kein Land finden, in dem Demokratie und Menschenrechte geachtet werden.
Und das hat dann auch mit der Religion zu tun, würden Sie sagen, oder nicht?
Das hat mit der Religion zu tun, aber es hat auch natürlich mit der Kultur zu tun. Wir haben es mit Monarchien zu tun, die sich auf den Islam berufen, auf die Gottgegebenheit, insofern natürlich immer wieder zurückzuführen sind auf die Verwurzelung in den Islam, in den Glauben an Allah. Ob das ursächlich so ist, vermag ich nicht zu sagen. Es ist natürlich so, dass in diesen Staaten ja nie eine Reformation stattgefunden hat und diese Staaten und Länder ja seit sehr, sehr langer Zeit der islamischen Religion verhaftet sind. Insofern ist die Frage schwer zu beantworten, ob das ursächlich ist, aber es ist sozusagen immer mitgedacht.
Es ist ja schon auffällig, wenn man jetzt über Extremismus nachdenkt, dann haben wir in Deutschland Rechtsextremismus, Linksextremismus und den islamistischen Extremismus und der ist halt angedockt an die Religion Islam, während es Links- und Rechtsextremismus ja weniger sind.
Das ist richtig. Man muss auch dazu sagen, es gibt auch christliche Extremisten. Also wir haben Evangelikale, die durchaus auch unser Gesellschaftsbild nicht teilen, die aber meines Wissens nach keine Organisation jetzt gegründet haben, in denen sie quasi unser Beisammensein in der Weise angreifen, wie das Islamisten tun, zumindest auf gewalttätige Art und Weise. Und es gibt natürlich auch antimuslimische Extremisten, die genau den Islam angreifen. Es ist gerade heute passiert, dass in San Diego 2 Teenager eine Moschee angegriffen haben und 3 Menschen umgebracht haben. Das heißt, wir haben natürlich auf allen Seiten, wir haben Extremismus auf allen Seiten immer dann, wenn Ideen, Ideologie zum Fanatismus werden, zur Ausschließlichkeit werden und andere klein machen wollen. Und das ist natürlich hier auch vorliegend, wenn ich an den politischen Islam denke.
Sie und andere sagen, der politische Islam ist nicht nur religiös, sondern eben strategisch motiviert. Ab welchem Punkt wird denn aus religiöser Interessensvertretung aus Ihrer Sicht eine demokratiegefährdende Geschichte? Weil, dass eine Religion in einem Land versucht, neue Anhänger und Gläubige zu finden, ist ja erstmal so ein bisschen liegt in der Natur der Sache.
Wenn ich zum Beispiel darüber nachdenke, wie schaffe ich es, die islamische Religion in den Stand zu versetzen, mehrheitsfähig zu werden in einem Land, dann kann ich das natürlich als Missionsarbeit bezeichnen und sagen, okay, das machen ja die Christen auch. Hier ist es aber so, dass man versucht natürlich über Institutionen Meinungen zu beeinflussen. Also zum Beispiel gibt es ein Strategiepapier, was 2009 gefunden wurde, bei einem mutmaßlichen Kader der Muslimbruderschaft. Die Muslimbruderschaft ist eigentlich eine antikoloniale Bewegung aus Ägypten, die sich aber dann weltweit auch verbreitet hat und auch hier natürlich in Europa und Deutschland Ableger hat, die sich ja nicht bekennen zu dem, was sie tun. Das ist also kein Verein, kein Schützenverein mit irgendwelchen Vereinsregistern und Mitgliederlisten. Es ist eine Geheimorganisation, was es schwierig macht, mit denen umzugehen. Es wurden jedenfalls bei einem mutmaßlichen Kader dieser Organisation Papiere gefunden und da stand halt drin, man will den Islam nicht nur verbreiten, sondern man will zum Beispiel, und das gehört zur DNA dieser Bewegung dazu, das zionistische Fremdprojekt beenden. Man will eine Kultur des Widerstands entwickeln.
Und das zionistische Fremdprojekt ist der Staat Israel.
So ist es. Und den möchte man auslöschen, genau wie man seine Bewohner, die Juden, auslöschen möchte. Das gehört schon von Anbeginn an, das ist auch eine geschichtliche Parallele zum Nationalsozialismus, zu DNA der Muslimbruderschaft, Juden zu vernichten und Israel erst recht nicht als eigenen Staat zu tolerieren. Es reicht zurück bis in den Nationalsozialismus, wo man engstens kooperiert hat.
Ist denn absehbar, ob daraus wirklich reale Politik Realität wird? Oder sind es nicht vielleicht auch einfach die ideologischen Wunschvorstellungen, die ohnehin nicht sich so erfüllen?
Na, ich nenne mal ein Beispiel. Es wird zum Beispiel sehr großen Wert darauf gelegt, auf Bildung und auf den Bereich der Medien. Es wird gesagt, wir wollen nicht nur das Bild des Islam verbessern, also im Sinne des sehr reaktionären Islam, Zum Beispiel, dass man sagt, junge Frauen, die ein Kopftuch tragen, tun das selbstbewusst, um sich sozusagen sexuell weniger angreifbar zu machen. Das ist ein Ausdruck von Emanzipation. Und das zeigen wir. Denen verschaffen wir eine Stimme. Das ist geschehen. Es gibt mittlerweile Sendungen, wo sehr aktiv quasi auch unter Einflussnahme solcher Organisationen junge Frauen promoten.
Ich denke an die öffentlich-rechtlichen Medien, ja, da gibt es solche Formate. Migra-Schwestern oder sowas ähnliches.
Genau, oder die Datteltäter, wo dann wirklich jedes, wo man sich teilweise dann im Comedy-Format auch lustig macht, ne, über Meinungsfreiheit, das haben wir ja schon gelernt, habe ich mal einen Moderator gehört, der dann gesagt hat, wir haben ja gelernt, wir müssen alle unsere Meinung tolerieren, das wissen wir ja schon seit dem Nationalsozialismus, wo man sich eigentlich sehr lustig macht darüber, dass tatsächlich mit dieser Religion, und das ist immer der springende Punkt, oder ich sage nicht durch die Religion, aber mit dieser Religion eben Extremismus verbreitet wird. Es gibt ja auch wirklich sehr ernstzunehmende Islamwissenschaftler, die sagen, natürlich hat das nicht ursächlich mit dem Islam zu tun, weil sie sagen, der Islam ist nicht per se gewalttätig und menschenverachtend. Aber es gibt eben auslegungsfähige Stellen, die gibt es in der Bibel auch, aber die gibt es im Koran eben sehr deutlich, die dann missbraucht werden von der wortgetreuen Auslegung, um Menschen anzustacheln und Menschen zum Hass auf alle Ungläubigen zu verleiten. Auch das gehört ja mit zu dieser DNA dazu, dass ich andere Leute abwerte. Ja, also mittlerweile haben wir ja auch, wenn Sie sich ansehen, in Saudi-Arabien gibt es keine einzige christliche Kirche. Wir haben hier 2300, 2700, darüber streiten sich die Experten, Moscheen in Deutschland. Das heißt, wir sind da sehr offen und man sieht daran, wie strikt die Religion in dem Bereich ist.
Teil unserer Religionsfreiheit.
Ja, und die ist übrigens, steht auch in dem Strategiepapier drin, man soll diese Anschlussfähigkeit pflegen, man soll Dialog pflegen.
Ist es ein Ergebnis dieses Strategiepapiers, beziehungsweise ist das, was die Muslimbrüderschaft bewirkt hat? Oder ist es nicht einfach so, dass wir einen gewissen Anteil, also einen immer größer werdenden Anteil an muslimischen Mitbürgern haben, die eben auch bei Medien arbeiten und die sich da so selbst verwirklichen?
Also das ist jetzt eine Mutmaßung. Wir wissen nicht, welche Religionsangehörigkeit die Leute haben in den Sendeanstalten und in den Medien insgesamt. Ich würde eher der, und das geben auch einige Studien her, der These zuneigen, zu sagen, dass nicht die angestammt Deutschen, ne, wie man so sagt, die Bio-Deutschen darf man nicht mehr sagen. Aber
hier können Sie das sagen.
Hier darf ich das sagen. Jeder weiß hoffentlich, was gemeint ist und wie es gemeint ist. Dass die islamisiert werden. Diese Fantasie würde ich Leuten überlassen, die auf dem islamfeindlichen Pfad unterwegs sind und sagen, hier, wir sollen hier alle unterworfen werden. Ne, Quatsch. Der Pfad ist, sich an die Menschen ranzumachen, wo die Islamisten sagen, die gehören doch zu uns. Wie kann sich denn so ein türkisches Schülerin erlauben, ohne Kopftuch rumzulaufen? In einem kurzen Rock geht nicht. Ist verboten. Und über diesen Pfad versucht man quasi tatsächlich die Gesellschaft zu islamisieren. Und ich glaube, dass es vielmehr so ist, dass gerade in der politischen Linken sich eine Haltung herausgebildet hat, zu sagen, wir haben hier Menschen, die auch mit wachsendem Anteil strenggläubig sind und wir kaufen das. Es gehört zur Multikultur dazu. Das heißt, wir müssen auch Ausprägungen der Multikultur mitkaufen, die wir eigentlich ablehnen müssten.
Was ja übrigens ein bisschen ironisch ist, weil gerade linke Parteien sind ja gesellschaftlich progressiv, aber dass eine Religion, die besonders fundamentalistisch auftritt, dann hier gefördert wird politisch, ist ja ein bisschen absurd.
Ja, die absurdeste Ausprägung davon ist, wenn Sie Queers for Palestine angucken. Ich meine, die würden in Gaza, würde ich mal mutmaßen, nicht einen einzigen Tag auf offener Straße bleiben dürfen. Weiß nicht, was ihnen sonst noch passieren würde. Sie würden es nicht sehr lange gut überleben, glaube ich, dort zu sein. Und Sie gehen hier für Palestine auf die Straße. Es ist eine Attitüde. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass jetzt Journalistinnen und Journalisten muslimischen Glaubens sind. Ich glaube, es sind eher linke Leute, die glauben, das gehört zur Multikultur. Und wer sich daran vergreift, vergreift sich an der Multikultur und an dieser, wie ich fast sagen würde, fanatischen Idee, dass alles dazu gehört, was hier ist. Aber nein, für mich bedeutet Einwanderung eben, dass man auch Regeln dafür aufstellt, unter denen man sich hier gemeinsam versammelt.
Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass besonders die SPD anfällig oder offen, wie auch immer man möchte, ist für eben ja diese, wenn man so möchte, islamische Unterwanderung. Wir sehen das auch bei der Linkspartei inzwischen. Wie ist Ihre Prognose? Wie geht das weiter in Deutschland? Also werden die linken Parteien gekapert langfristig oder sind sie das schon? Oder werden wir irgendwann eine muslimische Partei sehen?
Ja, gut, ich bin Journalist und kein Prophet. Bis jetzt sind alle Versuche, muslimische Parteien zu gründen, in Kommunalwahlen noch halbwegs irgendwie gegangen, in bestimmten Bereichen des Ruhrgebietes. Aber meines Wissens nach nie über den Promille-Bereich hinausgekommen. Weil man muss ja sagen, die Muslime gibt's ja nicht. Die Muslime sind 5 Millionen Menschen, die man schätzt, von denen aber praktizierend vielleicht nur eine oder 1,5 Millionen sind. Der Rest sind Menschen wie Katholiken und Evangelien, die nie in die Kirche gehen. Und den braucht man jetzt auch nicht kommen mit so einer Dawa-Partei, wie das jetzt gerade von Erdogan und aus der Türkei befürwortet wird, zu sagen, wir brauchen eine muslimische Partei für Deutschland. Ich glaube, das ist noch so eine Fantasie. Da kann ich aber allen nur empfehlen, sich die Unterwerfung von Michel Houellebecq durchzulesen. Sehr amüsantes Buch, wo er genau das schildert, dass es irgendwann
amüsant
ist.
Amüsant fanden Sie das?
Ich fand's ja. Weil ehrlich gesagt, ich habe es als satirische Dystopie aufgefasst. Ein Uni-Professor, der sich daran freut, dass er noch Rotwein trinken darf, trotz Verbot. Aber dann gleichwohl der viel Weiberei frönen darf. Das ist so ein Bild, ja, das ist letztendlich auch sehr vulgär und sehr, sehr platt. Aber ich fand es dann eher zum Schmunzeln. Und ich glaube, dass wir so weit noch lange nicht sind. Ich glaube, dass es eine schleichende Unterwanderung ist und auch eine schleichende Machtergreifung, die man da erleben wird, die wir vielleicht gar nicht so mitbekommen, weil sie nicht mit Gewalt geschieht, sondern über neue Regeln, über die Ausbreitung dieser sehr strengen Auslegung des Islam, auch gerade auf die Communities. Und das kriegen wir mitunter gar nicht so mit.
Aber um nochmal bei den Parteien zu bleiben, also worauf kann man sich denn da einstellen? Ich erinnere mich, bei britischen so Stadtratswahlen haben dann auch offensichtlich Zugewanderte den Sitz im Stadtratsparlament gewonnen und haben dann nach dem Sieg so eine Palästina-Flagge geschwenkt.
Sie brauchen ja nur nach Neukölln gehen, da muss man nicht nach England gehen. Also da gibt's demnächst Kandidaten der Linken, die ganz offen sich gemein machen mit Hamas-Anhängern auf offener Straße und die Israel-Hasser sind und die sich mit der Judenhasser-Szene gemein machen. In der Hinsicht braucht man sich da kleine Illusionen machen. Die schielen natürlich einerseits auf Wählerstimmen, das würde ich jetzt zumindest Teilen der SPD zugestehen, dass man sagt, okay, man umgibt sich mit...
Die Parteien schielen auf die
Wählerstimmen aus den Milieus. Ja. Aber in den Fällen, die jetzt gerade in Rede standen, auch in der Linkspartei, würde ich sagen, das sind Überzeugungstäter, die schon immer Israel verachtet haben als zionistisches Gebilde, die jetzt nach dem 7. Oktober natürlich nochmal meinen, Oberwasser zu haben, die meinen, auf Narrativ des angeblichen Völkermords in Gaza das zu betreiben.
Welche Rolle spielt ausländische Finanzierung dabei? Weil man könnte ja sagen, das ist jetzt auch einfach eine demokratische Entwicklung, die stattfindet. Sie haben selber gesagt, da sind Überzeugungstäter dabei in den Parteien. Aber in Ihrem Buch geht es ja auch darum, dass eben eine Unterwanderung ist, wo es auch konkrete Geldgeber gibt.
Ja, es gibt konkrete Geldgeber und wir wissen seit langem, dass es bestimmte Staaten sind, Golfstaaten, die sich da sehr drum kümmern. Also zum Beispiel hat Saudi-Arabien vor 9/11 in den 30 Jahren meines Wissens nach 80 Milliarden Dollar ausgegeben, um weltweit 1500 Moscheen, 2000 Koranschulen bauen zu lassen, mit ihrem sehr, sehr strengen wahhabitischen Glauben. Da muss man zu erklären, das ist eine Form des Salafismus, der wortgetreue Auslegung ist. Und am Ende des Tages kamen dann Personen wie Osama bin Laden dabei heraus. Auch in Deutschland hatten wir so eine Akademie, König-Facht-Akademie, wo den Kindern in Bonn beigebracht wurde, dass das Kalifat Saudi-Arabiens bis sozusagen kurz vor Europa reicht und dass es Israel selbstverständlich nicht gibt und die Juden verachtenswert sind. Die wollten hier in Berlin eine Filiale aufmachen mit Geld aus Saudi-Arabien, aber auch mit Hilfe der deutschen Bundesregierung, die ihnen nämlich hier gar nicht weit weg von hier, wo wir gerade sitzen, am Glockenturmweg, am Olympiastadion, ein Grundstück zum absoluten Nichtpreis gegeben haben. Ich habe damals aufgedeckt, dass das ganze Projekt nicht nur eine Schule ist, wie geplant, sondern auch eine Moschee werden sollte. Und daraufhin haben dann Leute gesagt, das können sie nicht bauen, auch mit noch so viel Geld nicht, weil es nicht in der Baugenehmigung ist. Und dann hat der König Salman irgendwann gesagt, na, wir finden deutsche Schulen auch ganz, ganz gut, wir brauchen das nicht. Das Beispiel zeigt noch mal ein bisschen,
also
wenn
man... Also dann wurden die Schulen zum Einflussort.
Die Schule, die wurde nicht, die steht noch, die kann man bewundern am Glockenturmweg in Berlin, aber die wurde nicht vollendet. Das Königreich hat sich davon zurückgezogen, nachdem wir berichtet haben, dass dieses gesamte Projekt nicht funktioniert, weil es nicht genehmigt war. Das heißt, manchmal gelingt es auch trotz Geld und Einflussnahme nicht, diese Form des brutalen Islam hier in Deutschland dann durchzusetzen.
Durch investigativen Journalismus, wie Sie denn machen. Trotzdem stelle ich mir die Frage, es wäre ja nahezu undenkbar, als sagen wir, ich bin evangelikale Christin und habe da einen Verein und versuche mir Einfluss in Katar, in Saudi-Arabien, in Kuwait zu erkaufen. Da würde ich, glaube ich, relativ schnell auf verschlossene Türen stoßen. Warum gelingt das in Deutschland so gut? Ist es Naivität? Ist es ein Glaube von Multikulti, der sich schon erledigt hat? Woran liegt das?
Also ich würde es nochmal ergänzen wollen. Ich glaube, Sie würden nicht nur im Gefängnis landen, sondern mit den vielen Ländern mit dem Leben bezahlen, wenn Sie versuchen zu missionieren. Das steht unter kompletter Strafe.
Ja.
Nicht umsonst gibt es in Saudi-Arabien keine einzige christliche Kirche. Ja, woran liegt das? Ich will da auch nicht mutmaßen. Es ist meines Erachtens ein falsches Verständnis von Einwanderungsgesellschaft. Es ist das Verständnis, dass wir keine Grenzen haben, dass wir uns nicht aussuchen dürfen, wer hier zu uns kommt. Ob aus wirtschaftlichen Gründen, religiösen Gründen. Und wenn ich beides habe und mich dann nach trotzdem komplett daneben benehme und gegen alles richte, was hier uns wichtig ist, darf ich trotzdem bleiben. Und dieses unbedingte fanatische Toleranzverständnis ist für meine Begriffe dafür verantwortlich, dass diese Ausprägungen immer weiter um sich greifen. Dass eben jetzt auch Juden auf der Straße sich fürchten müssen, dass sie nicht mehr Hebräisch sprechen. Bloß nicht durch Berlin gehen und Hebräisch sprechen. Es könnte sofort ein Übergriff drohen. Das sind Sachen, die man hört, wenn man mit Menschen spricht, die Juden sind. Und das finde ich unerträglich.
Also das falsche Toleranzverständnis führt eigentlich zu realer Gewalt beziehungsweise der Gefahr von Gewalt.
Ja, es gibt diesen etwas platten Spruch, keine Toleranz den Intoleranten. Klingt platt, ist aber eigentlich klug. Weil natürlich muss man sich genau überlegen, gegenüber wem man tolerant ist. Genau wie man, wenn man Freiheit fordert, muss man immer auch dazu wissen, dass man möglicherweise die Freiheit eines anderen einschränkt und in der Demokratie die Menschenrechte würdigt, die Religionsfreiheit würdigt, muss alles sich halt die Balance halten. Aber dass wir unbedingt allen Menschen, und seien sie noch so menschenverachtend, hier eine Heimstatt gewähren und sie eben nicht dazu zwingen, auch wieder nach Hause zu gehen, kann ich nicht verstehen.
Welche Rolle spielen bei der Einflussnahme NGOs? Sie schreiben, Deutschland finanziere problematische NGOs, teilweise mit Millionenbeträgen. Können Sie da mal einen besonderen Fall schildern?
Ja, ich kann zum Beispiel die Claim-Allianz gegen Muslimfeindlichkeit hier nennen. Das ist ein Vernetzungswerk. Ich muss sagen, dieser Verein hat Geld selbst bekommen, aber vor allem seine Teilbereiche hat Geld bekommen. Und ich habe mal zusammengerechnet, insgesamt, also nicht nur Claim, sondern auch Geschwisterorganisationen haben in den letzten 10 Jahren 25 Millionen Euro an Fördermitteln bekommen, also von unseren Steuergeldern, dafür, dass sie sogenannten antimuslimischen Rassismus angreifen und bekämpfen. Das klingt jetzt erstmal gut.
Ich frage mich jetzt erstmal, was ist antimuslimischer Rassismus?
Ja, wenn ich das so genau wüsste, wäre ich auch schlauer. Es ist ein Begriff, der aus meiner Sicht wissenschaftlich nicht standhält, der aber seine Geschichte hat. Antimuslimischer Rassismus ist ein Kampfbegriff, der vor allem eben auch aus Bereichen zum Beispiel der Muslimbruderschaft benutzt wird, um Kritik an Ausprägungen des Islam, sei es aus der islamischen Community oder auch von anderen, als rassistisch zu diffamieren. Das heißt, man verwischt ganz bewusst zwei Bereiche. Es gibt ja bedauerlicherweise Muslimfeindlichkeit. Es gibt Menschen, die den Islam hassen. Es gibt auch Menschen, die islamische Menschen hassen. Was aber soll denn antimuslimischer Rassismus sein? Denn die Religion ist nun mal keine Rasse. Es ist für meine Begriffe ein Lobbybegriff, der es aber bedauerlicherweise auch in die Regierungskommunikation geschafft hat und in Förderprogramme, in die jetzt in den letzten 10 Jahren, wie gesagt, 25 Millionen Euro geflossen sind.
Sehen Sie denn da bei der aktuellen Regierung CDU, CSU und SPD mit dem Kanzler Merz eine Verbesserung, was das angeht? Oder läuft das alles so weiter wie bisher?
Nein, ich sehe ganz klar, im Koalitionsvertrag ist ja eine Absichtserklärung, sich auch den politischen Islam anzusehen. Man hat sich jetzt dieses Förderprogramm Demokratie leben kritisch angesehen, wird das auch in weiten Teilen auslaufen lassen. Und ich habe da jetzt große Hoffnung, dass man wieder dahin zurückkehrt, wo man mal war, dass man sich überlegt, wenn ich Menschen Fördergelder gebe, die ja so hart verdiente Steuergelder sind am Ende des Tages, dann sollen die auch Leute bekommen, die damit Sinnvolles verrichten. Und schon gar keine Leute, die irgendwo entweder selbst Extremisten sind oder mit Extremisten paktieren. Das darf für meine Begriffe nicht sein. Und das ist aber immer wieder geschehen in den letzten Jahren. Und da habe ich jetzt durchaus die begründete Hoffnung, dass die Regierung das abstellt.
Sollten islamnahe NGOs denn Ihrer Meinung nach überhaupt Geld vom Staat erhalten?
Ja, natürlich. Islamnah ist ja zunächst mal nichts Schlimmes. Es gibt ja auch katholische, evangelische und andere religiöse Einrichtungen. Natürlich können die Geld vom Staat bekommen. Nur wenn ich schon an der Konfiguration sehe, dass die mit uns nichts anzufangen wissen, dass sie im Grunde genommen auch die Werte, für die wir stehen, missachten, vielleicht sogar die Demokratie missachten, dann finde ich, haben sie keine Fördergelder verdient. Das hat aber dann nichts mit der Religion zu tun, sondern tatsächlich, jetzt kommen wir wieder zum Ursprung, damit, dass sie eben diese politische, islamistische Ausrichtung verfolgen.
Warum ist man bei diesen Vereinen so wahnsinnig blauäugig? Also ich kann mir kaum vorstellen, dass es einem so Reichsbürger gelingen würde, seine Hobby-NGO von Demokratieleben fördern zu lassen oder die identitäre Bewegung in Deutschland. Also ein Martin Sellner kriegt hier, glaube ich, kein Geld aus dem Bildungsministerium. Aber wenn man die Fälle in ihrem Buch liest oder auch bei anderen Investigativjournalisten, da fließen ja wirklich Millionen. Wir haben gerade drüber gesprochen. Woran liegt das? Ist vielleicht auch einfach das Netzwerk dahinter so schwer zu durchschauen?
Es fehlt komplett die Sensibilisierung. Es fehlt das Bewusstsein und ehrlich gesagt auch der Wille. Ich will mal ein Beispiel nennen, was ich auch im Buch beschreibe. Da ist die Frau Ögus, die irgendwann es ja sogar in ihrer SPD-Karriere geschafft hat, Bundestagsvizepräsidentin zu werden. Und ich habe sie entdeckt auf SPD-Politikerin auf einer Einladungsliste eines muslimbrudernahen Vereins, der auch tatsächlich so genannt werden darf, weil er damals auch gelistet war vom Verfassungsschutz. Und da sollte sie als Referentin auftreten. Ich habe sie dann gefragt, warum sind Sie hier hingefahren? Ich bin nicht hingefahren, ich war nur eingeladen. Habe ich gefragt, wie kamst du der Einladung, weil man wird ja nicht irgendwie zu Extremisten eingeladen. Gut, da kam dann nichts mehr, nur dass sie das natürlich jede Form von Extremismus ablehnen, will ich hier auch nochmal sagen, und natürlich auch die Muslimbruderschaft ablehnt. Punkt. Was ist daran interessant? Interessant ist, wenn wir beide heute Abend irgendwo ein Papier kriegten, dass Julia Klöckner als Referentin bei irgendeiner Reichsbürgervereinigung eingeladen wäre. Was glauben Sie, was wir beide machen? Wir würden jedenfalls nicht Feierabend machen. Wir würden die Geschichte sofort aufschreiben. Deutschland würde Kopf stehen. Und das ist das, was mir halt fehlt, diese Äquidistanz. Ich habe immer berichtet über Rechtsextremisten, über Linksextremisten in der Rigaer Straße mich vertreiben lassen und über Islamisten. Und was ich vermisse ist, in den Medien teilweise, aber erst recht in der Politik, dass man die gleiche Distanz zu allen Formen von Extremismus wahrt und genau hinschaut, mit wem man sich da zusammentut.
Sie führen in Ihrem Buch sehr viele Beispiele davon an, also alarmierende Fälle von extremistischem Islamismus. Sie beschreiben auch, was in Schulen passiert, wie es den Mädchen ergeht, Kopftuchzwang, der sich dann in der Klasse durchsetzt. Trotzdem die Frage, sind das nicht vielleicht auch viele Einzelfälle, mehr als dass es eine breite gesellschaftliche Entwicklung ist, wo man wirklich Angst vorhaben muss?
Es gibt leider dazu sehr wenige wissenschaftliche Studien, was auch ein Teil des Problems ist. Es gab Versuche hier in Berlin, sich an Brennpunktschulen umzuhören. Da hat man Interviews gemacht mit Lehrerinnen und Lehrern. Diese Befunde waren alarmierend. Die haben der These recht gegeben, dass wir es mit religiösem Mobbing zu tun haben, gegen Schülerinnen, die das nicht mitmachen wollen, mit Übergriffigkeit, dass zum Beispiel Du Jude auf dem Schulhof in Berlin und anderswo wieder ein Schimpfwort ist, was üblich ist. Übrigens nicht gegen Juden, sondern unter sich. So, das sind, finde ich, alarmierende Befunde und die müssten dringend untersucht werden. Das hat man bis jetzt unterlassen. Im Gegenteil, die Studienmacher beziehungsweise die solche Erhebungen gemacht haben, die wurden angegiftet in die Ecke von Rechten oder Rassisten gerückt. Das ist der typische Reflex des Islamismus, des politischen Islam, Kritiker mundtot zu machen. Das zweite sind nackte Zahlen. Wenn Sie sich angucken, der Generalbundesanwalt ist die Behörde in Deutschland, der als Strafverfolger für Terrorstraftaten, für schwere Straftaten gegen den Staat zuständig ist. 2025 waren es, wenn ich mich da an die Zahl richtig erinnere, 190 Verfahren, die er im Bereich des Islamismus geführt hat. Dazu kamen nochmal über 100 auslandsbezogener Extremismus. Es waren 9 Rechtsextremismus und es waren 2 Linksextremismus. Ich will jetzt hier kein Whataboutism machen. Die zwei sind
also 190 gegen 9 und 2.
Genau. Ja, die 9 sind schlimm und die 2 sind schlimm. Aber um den Leuten mal klarzumachen, wo die Gefahr für Leib und Leben ist, die rührt aus dem islamistischen Extremismus. Das heißt, es ist jetzt hier kein Feinschmecker-Thema oder schon gar kein Thema von Leuten, die was gegen Muslime haben. Es ist ein Thema der inneren Sicherheit und die betrifft wirklich alle. Und wir haben ja auch seit 2025 eine Fatwa. Bislang war ja so der Stand in den Medien, aber auch in der Politik, in der Sicherheitsarchitektur, dass man gesagt hat, es gibt legalistische Islamisten und es gibt gewalttätige dschihadistische Islamisten. Das sind die Bombenleger, das sind die Amris, die quasi zum Messer oder zur Waffe, anderen Waffen greifen. Und die anderen versuchen quasi die Scharia auf legalem Weg, demokratischem Weg langsam umzusetzen, zu unterwandern. Ich halte diese Zweiteilung für einen Irrweg, dem ich auch selbst aufgesessen bin, weil erstens gibt es viel zu viele Kontakte, wie man mittlerweile weiß, zwischen diesen beiden Szenen. Spätestens seit dem 7. Oktober sehen wir das auf den Straßen, wie der Judenhass um sich greift und wie eigentlich beide Szenen zusammen marschieren. Und es gibt eine Fatwa, das ist ein internationaler Aufruf von Gelehrten der Internationalen Muslimbruderschaft aus Katar, die gesagt haben, im März letzten Jahres ist ein bisschen untergegangen in der medialen Berichterstattung, dass ab sofort jeder Muslim auf der Welt Widerstand leisten kann und soll gegen Söldner, Soldaten, Verbündete des zionistischen Fremdgebildes, also des Staates Israel. Das heißt, jeder Einzeltäter, jeder muslimische Extremist weltweit, auch hierzulande, kann sich jetzt auf eine Fatwa von Hochgelehrten, die übrigens in Katar auch beherbergt sind und bezahlt werden, berufen, wenn er hier Verbrechen verübt.
Warum meinen Sie, war das unterberichtet?
Ich glaube, dass nach wie vor die Sensibilisierung fehlt für das Thema. Man geht halt von Konjunktur zu Konjunktur und das ist ein Problem. Anstatt antizyklisch zu gucken und sich zu freuen, dass wir jetzt lange keinen schlimmen islamistischen Anschlag mehr hatten, wobei es ja immer wieder auch mal islamistische Messerstecher gab, es wurden aber auch viele verhindert, dank unserer ausländischen befreundeten Nachrichtendienste, muss man schon sagen, die Aufmerksamkeit hängt immer davon ab, was gerade passiert. Und das ist das Problem, sowohl in den Sicherheitsbehörden wie auch in den Medien. Anstatt zu sagen, wir gucken uns jetzt mal an, gerade nach dem 7. Oktober, wer hier mit wem marschiert. Und das ist leider eine Querfront von Linksextremisten bis zu Islamisten, von bislang sogenannten legalistischen Islamisten bis hin zu Dschihadisten. Und wir schauen uns diese Szene genau an und versuchen, dieser Szene den Saft abzudrehen. Aber anstatt das zu machen, schaut man halt bei solchen Fällen dann auch gerne weg.
Stößt man da nicht auf Hürden einfach bei einer liberalen Demokratie? Weil ich kann ja nicht also es ist sehr schwierig, eine ganze Demonstration zu verbieten. Oder also es ist ja nicht jeder, der für die palästinensischen Gebiete demonstriert, kann ich ja nicht als Linksextremisten abstempeln. Strafbar ist es ohnehin nicht. Ist es nicht so, dass es sich einfach nicht ausgeht, diese Zuwanderung und der liberale Rechtsstaat?
Also für mich muss es zusammengehen. Es muss auch gelingen, dass wir Zuwanderung und liberalen Rechtsstaat zusammendenken und auch wieder zusammenbringen. Tatsächlich haben wir im Moment eine Bedrohung des Rechtsstaates durch diese Auswüchse der Zuwanderung. Wenn ich daran denke, dass hier hunderte Syrer die Knechtung, Vergewaltigung und das Töten von Drusen in Syrien letztes Jahr noch öffentlich gefeiert haben, von denen sicherlich auch der ein oder andere Turbo eingebürgert wurde vorher, dann muss man sich jetzt wirklich spätestens jetzt Gedanken machen, wie die Zuwanderung weiter geordnet werden kann. Weil das sind ja Auswüchse, dass wir Menschen aufnehmen, ihnen dann auch gleich noch die Vollrechte geben, sodass man sie eben dann nicht mehr vor die Tür setzen kann. Das ist eine fatale Entwicklung aus meiner Sicht.
Wenn Ihre Diagnose Unterwanderung lautet, wie sieht die Therapie aus? Können Sie da mal 3 Punkte nennen?
Ich glaube, das erste ist Kompetenzgewinn. Wir brauchen eine Forschung. Wir brauchen eine Stärkung von Wissenschaft und Sicherheitsbehörden, um Wissen anzusammeln über diese Phänomene, um dann zu überlegen, wie können wir an diese Phänomene ran. Das zweite ist viel, viel mehr Zuwendung in den Bildungsbereich. Genau in die Felder, wo eben versuchen Islamisten Fuß zu fassen, Kindern, Jugendlichen beizubringen, dass der Respekt vor einer Frau hierzulande dazugehört und dass alles andere auch nicht geduldet wird und toleriert wird. Und ihnen auch die Möglichkeit zu geben, Demokratie zu lernen, zu üben. Das klingt jetzt so ein bisschen überschwänglich, aber ich glaube, wenn man sich nur hinstellt und das Grundgesetz runterbetet, wird man bei den Jugendlichen nicht viel weiterkommen. Man muss denen wahrscheinlich auch mal irgendwie das Gefühl geben, dass sie auch was zu sagen haben, dass sie mitgestalten können. Aber all das ist natürlich angesichts der Bildungsmisere ein kaum denkbares Projekt. Sie bräuchten quasi eine zweite Bildungsebene, um aus den Menschen, die hier hingekommen sind oder deren Eltern hier hingekommen sind, dann auch fähige Demokraten zu machen, die das auch mit Lust und Laune mitleben, was wir hier leben und mitmachen, anstatt quasi mit Abscheu drauf zu gucken oder sich ausgegrenzt zu fühlen. Man muss ja sagen, es hat ja auch zwei Seiten, ne? Das eine ist die Ausgrenzung, das andere ist das sich selbst ausgrenzen. Das sind ja zwei Seiten der gleichen Medaille.
Wenn Sie und ich uns jetzt nochmal in 10 Jahren hier wieder treffen und an einen Tisch setzen, wie weit ist die Unterwanderung dann vorangeschritten?
Ich hoffe, dass sie da bis dahin kaum weiter ist und dass die Menschheit und auch die deutsche Gesellschaft zur Vernunft kommt und das quasi Geschichte ist, dass es wirklich gelingt, das umzudrehen, weil wenn es jetzt nicht gelingt, und dafür muss man sich dann nur die demografische Entwicklung angucken, und es den Islamisten gelingt, migrantische Communities zu erobern, wo jetzt schon, ich glaube, 43% der unter 16-Jährigen haben Migrationshintergrund. Wenn ich die alle auf die Seite des politischen Islam ziehe, dann haben wir ein Problem. Und dann werden wir immer noch hier sitzen, aber dann haben wir ganz andere Probleme zu bewältigen. Ich hoffe ehrlich gestanden, dass es gelingt, da die Verhältnisse umzukehren. Aber das geht natürlich nur dann, wenn ich das Problem als solches auch akzeptiere.
Und das war Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Prost Stiftung. Mein Name ist Beatrice Achterberg. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Euer Lob, Kritik, Anregungen und alles, was ihr uns sagen wollt, bitte an machtspiel@nzz.de. Wir lesen jede Nachricht. Links zum Thema findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Wir sind in der kommenden Woche wieder da. Bis dahin, tschüss, tschüss.